Wissen, Orientierung, Verantwortung. Wo gehen wir hin? Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ethik Digital, der Podcast mit Christine Ulrich und Rieke Harmsen.
Herzlich willkommen zum Podcast Ethik Digital. Ich freue mich sehr, dass wir heute live in der Evangelischen Stadtakademie in München sind. Ich bin Rieke Harmsen, Chefredakteurin von Sonntagsblatt. Und meine Kollegin Christine Ulrich ist ebenfalls da. Die promoviert gerade zum Thema Medienethik und ist eine Redaktionskollegin von EPD. Und heute freue ich mich eben sehr. Arne Manzeschke ist heute bei uns zu Besuch. Und wir werden uns vor allem mit dem Thema Gesundheit beschäftigen. Du bist ganz viel in ganz vielen Positionen unterwegs. Einmal Professor für Ethik und Anthropologie an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg. Und du leitest in der Bayerischen Evangelischen Landeskirche die Fachstelle für Ethik und Anthropologie im Gesundheitswesen. Mitunter, du bist, das ist, finde ich, sehr spannend, auch gerade, weil wir heute eben über das Thema digitale Ethik sprechen werden. Du hast Informatik studiert und bist zugleich Theologe. Und ich glaube, diese Kombination ist sehr spannend für das Thema, mit dem wir uns beschäftigen werden.
Ja, vielen Dank, Rieke. Herzlich willkommen auch von mir. Christine Ulrich, Redakteurin beim EPD. Ich würde gleich mit dem Biografischen gerne anfangen, Herr Manzeschke. Sie haben Ihr Berufsleben einstmals begonnen mit einer Ausbildung zum Ingenieurassistenten mit der Fachrichtung Datentechnik. Das gibt's heute gar nicht mehr, das ist heute der Informatiker. Und warum haben Sie dann Theologie studiert?
Also zunächst mal ist es tatsächlich so gewesen, dass ich von der schulischen Laufbahn her eher in den Bereich der Naturwissenschaften und der Technik gegangen bin, hatte mal überlegt, Physik zu studieren, aber ja, sagen wir mal, familiäre Gründe haben es näher gelegt, erstmal das mit einem bezahlten Ausbildungsplatz zu machen. Und während dieser Zeit als Informatiker da bei Siemens habe ich einerseits gemerkt, das ist interessant, das ist spannend. Das kann man auch fast ein bisschen wie einen Sport betreiben. Also wenn man immer überlegt, wie kann man Programme noch effizienter, eleganter schreiben oder so, oder welche Features kann man noch mit reinpacken und so. Das war auf der einen Seite ganz, ganz spannend. Gleichzeitig war das die Zeit, wo das Thema Digitalisierung eigentlich aufkam, also die ersten PCs und die Frage, wie schaffen wir zunächst mal nicht in der allgemeinen Welt, sondern nur in der Bürokommunikation so etwas wie Datenkanäle, auf denen mehrere Dinge irgendwie transportiert werden können und nicht nur analoge Telefongespräche. Und zugleich habe ich ja gemerkt, dass die, ich sag mal, metaphysischen Fragen irgendwie noch interessanter waren, weswegen ich dann gewechselt habe und habe dann Theologie und Philosophie studiert. Und heute kommen diese Dinge in meiner Arbeit irgendwie auf wunderbare Weise wieder zusammen.
Wir nehmen mal ein schönes Bild oder vielleicht ein nicht so schönes Bild. Wir stellen uns vor, wir sind jetzt 20 oder 30 Jahre älter. Es kommt der Pflegeroboter um die Ecke gekurvt und hilft uns. Ist das eine schöne Vorstellung? Ist das eine realistische Vorstellung? Wie geht's damit?
Also, ob sie schön ist, das wird, glaube ich, im Auge des Betrachters oder der Betrachterin liegen. Also für uns ist eher die Frage, wem hilft's? Und da könnten wir dann auch noch tiefer einsteigen, wenn es so etwas wie Pflegeroboter gibt. Ich bin bei dem Begriff aber ein bisschen vorsichtig, weil ich den Eindruck habe, erzeugt Assoziationen, die eher in die Irre führen. Ich würde von Robotik oder robotischen Systemen in der Pflege sprechen, um nicht den Eindruck zu erwecken, da gibt es so etwas, das sieht am besten noch so ein bisschen aus wie ein Mensch und macht dann das, was bisher Menschen gemacht haben, nur entweder viel besser oder sehr viel plumper. Also wenn der Pflegeroboter um die Ecke gekurvt käme, wäre einerseits die Frage, wem hilft er denn jetzt? Unterstützt er die Pflegekräfte, die sich beispielsweise nicht darum kümmern müssen, irgendwie neue Wäsche aus dem Lager oder aus der Wäscherei zu holen oder Medikamente herbeizuschaffen? Oder hilft er den Pflegebedürftigen, indem er ihnen irgendwelche Serviceleistungen anbietet, Glas Wasser oder ein Gespräch? So, und da kommen wir jetzt auf die nächste Ebene. Was kann er, was soll er können, für wen soll er was können? Und da ist nun auch der nächste Punkt, dass ich denke, wir sind momentan 20 Jahre zurück, also jetzt, in der Jetztzeit, eigentlich an dem Punkt, dass wir darüber entscheiden, womit wollen wir es in Zukunft zu tun haben. Weil wir jetzt eigentlich die Konstruktionsentscheidungen und ich sag mal auch die strategischen Entscheidungen dafür treffen, wie wird unser Versorgungssystem in den nächsten 20 Jahren, das ist ein verdammt langer Zeitraum, wenn man es technisch betrachtet, aussehen. Und von daher ist natürlich für uns heute die Frage, was wollen wir denn? Und was ich in ganz vielen Diskussionen immer wieder höre, also Roboter dürfen auf keinen Fall die Zwischenmenschlichkeit ersetzen. Das andere Argument, naja, also wir sind eh viel zu wenige Pflegende, wir brauchen dringend irgendwie die Roboter. Und da sind wir jetzt eben an dem Punkt, dass wir jetzt einerseits so ein bisschen ausprobieren, was können die? Und da ist auch so ein bisschen das Problem, dass auf der einen Seite die Fantasie mit den Leuten sehr schnell durchgeht. Also gerade auch beim Begriff Pflegeroboter, dass man dann die Vorstellung hat, nein, das ist irgendwie eine Maschine, die sich aber im Grunde genommen fast schon wie ein Mensch bewegt, die dann auch noch sprechen kann und hören kann und vielleicht sogar noch Emotionen erkennen kann und da ganz einfühlsam drauf eingehen kann. Und das sind eigentlich drei Bereiche in der Robotik, die momentan noch ziemlich nebeneinander liegen und überhaupt nicht miteinander integriert sind. Aber für viele, die Pflegerobotik hören, ist das so, ja, das müsste es ja eigentlich jetzt schon geben. So weit sind wir aber gar nicht. Und die nächste Frage ist eben, wo wollen wir denn hin? Also wollen wir beispielsweise den einfühlsamen Roboter haben? Auch da wieder die Frage, für wen? Was soll er alles tun? Soll er beispielsweise jeden Wunsch erfüllen? Oder soll er vielleicht auch widerständig sein? Das könnte ja auch sinnvoll und interessant sein, dass Menschen auch im Alter nicht nur alles erfüllt bekommen, sondern vielleicht auch mal ein Gegenwort hören.
Sind wir denn überhaupt noch in der Lage zu gestalten, zu entscheiden, was wir wirklich für Pflegeroboter oder Roboter in der Pflege, wie Sie es besser finden? Schlimmer wäre vielleicht noch zu sagen, der Roboterpfleger, also das würde ihn nochmal vermenschlichen. Sind wir noch in der Lage, das zu gestalten oder ist da auch der ökonomische Druck oder so hoch, dass wir nicht mehr frei sind?
Auch wenn der ökonomische Druck groß ist, ist natürlich trotzdem die Konstruktions- oder Gestaltungsfrage, was für Roboter wollen wir? Also wir haben in einem Projekt, das klingt nach einer sehr simplen Frage, aber wie soll sich so ein Roboter vorstellen? Na? Soll er duzen oder siezen? Soll er irgendwie eher kumpelhaft auftreten oder eher so ein bisschen wie so ein serviler Butler des viktorianischen Zeitalters? Also da kann man sich ja verschiedene Sachen vorstellen. Aber das sind ja Konstruktionsentscheidungen, die wir jetzt treffen können. Und auch wenn der ökonomische Druck da ist oder vielleicht gerade weil er da ist, ist es umso wichtiger, dass wir überlegen, für welche Bereiche wollen wir sie denn wirklich? Wo brauchen wir sie denn? Und wo ist es vielleicht eher nett, das zu haben, aber man muss nicht unbedingt.
Ich habe das richtig verstanden. Eines der Projekte, an denen du gerade arbeitest, ist eben die Begleitung, die wissenschaftliche Begleitung so eines Einsatzes von einem Roboter, genau, sozialer Roboter, Neville, oder ja, heißt die Firma, die diese Teile produziert. Die schauen sehr nett und sehr menschlich aus tatsächlich.
Das war das mit der Pudelmütze, ne?
Ja, und mich würde tatsächlich eben interessieren, was sind denn die Probleme, mit denen jetzt umgegangen wird und wie sieht so eine Forschung aus? Und vor allem, ist es möglich, die Wissenschaftler sofort auf so eine ethische Fährte zu setzen? Also ist das Teil dieses Projektes?
Also bei Naval Robotics kann ich tatsächlich sagen, also sie sitzen hier in München und wir haben das erste Projekt, das die tatsächlich auch aufgesetzt haben, begleitet ethisch. Und da haben wir genau diese Fragen mit denen ventiliert. Das ist jetzt mittlerweile auch schon 6-7 Jahre her. Jetzt ist Nebel sehr viel weiter und kann Dialoge führen. Man probiert es jetzt gerade in mehreren Altenheimen aus, wie gut es funktioniert. Aber da kann man zum Beispiel auch sehen, dieser soziale Roboter ist eben allenfalls für Dialoge geeignet. Der kann nichts tragen. Ja? Also für Transporte oder so etwas eignet er sich überhaupt nicht. Der kann auch nichts anreichen oder so. Also sprich, es ist eine sehr enge Sparte von Möglichkeiten, die dieser Roboter hat. Und mal erprobt jetzt, was geht da wirklich? Es ist auch so ein bisschen Proof of Concept. Schafft er es schnell genug, irgendwie einen Dialog zu formulieren, weil man auch beispielsweise merkt, wenn die Pausen zwischen Frage und Antwort zu lang werden, verlieren die Leute ihre Geduld und wenden sich ab. Also diese Dinge werden gerade erprobt. Und dann guckt man, ist das etwas, was vielleicht auch über den Neuigkeitswert hinaus für Menschen in der Altenhilfeeinrichtung interessant ist. Weil momentan kann man natürlich sagen, okay, das ist jetzt auch noch sehr, sehr neu. Und die Leute sind neugierig und wollen gucken, funktioniert das und wie funktioniert das, was kann man damit machen. Ist es etwas, was vielleicht an einem halben Jahr für die Leute auch noch interessant ist oder hat sich das dann verbraucht?
Aber ist es eben so, dass in das Design, also schon am Beginn der Entwicklung in diese ganzen Geräte, wird Ethik mitgedacht? Ist das die Beobachtung oder ist es eher die Beobachtung, wie in anderen Bereichen, wo wir unsere Gäste interviewt haben, die Entwicklungen gehen rasend schnell und irgendwann stellt man fest, ups, hier gibt es ganz schön viele Probleme. Und da müssen wir jetzt nachbessern und da müssen wir nachbessern und da müssen wir nachbessern. Und dann die Gefahr besteht, dass auch Ethik-Washing beginnt und man irgendwie nur etwas macht, um zu zeigen, dass man was gemacht hat. Also wie ist das in diesem Gesundheitswesen ganz allgemein einzuschätzen?
Ganz allgemein geht nicht, aber wenn man es einfach unterscheidet, kann man sagen, da wo Forschungsprojekte beispielsweise von einem Fördergeber wie dem Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert werden, da gibt es die Verpflichtung, sich mit ethischen Fragen zu beschäftigen. Das steht in den Forschungsunterlagen drin, in der Ausschreibung und die Leute müssen darauf auch was Sinnvolles antworten, sonst kriegen sie ihr Projekt nicht gefördert. Da kann man sagen, ist die Ethik von Anfang an mit dabei. Wenn es um reine Industrieformen geht, dann sieht es unter Umständen wieder anders aus. Der Punkt ist nur, dass sich momentan die reine Industrie noch nicht so weit in den Bereich des Gesundheitswesens vorgewagt hat, beziehungsweise auch da weiß, wenn wir Gesundheit machen, kommen wir um diese ethischen Fragen nicht rum.
Also das ist quasi auch das, was die Gesundheitsethik dann doch unterscheidet vielleicht von anderen Ethiken, weil sie dem Menschen so unmittelbar an den Körper geht. Ja,
ja, also das Gesundheitswesen ist etwas, was, sagen wir mal, diese existenziellen Fragen für jeden unmittelbar einleuchtend und auch auf relativ kurze Distanz sichtbar werden lässt. In Industrieanlagen, wo ich digitalisiere oder roboterisiere, werden diese Dinge vielleicht nicht gleich erkennbar. Vielleicht auf der Ebene, dass man sagt, werden Arbeitsplätze abgebaut oder nicht? Und ist das eine ethische Frage? Aber im Gesundheitswesen springen einen diese Fragen sozusagen sehr viel schneller an. Und es ist tatsächlich auch so, dass die Einrichtungen, also ich erlebe das jetzt auch im Gespräch mit vielen diakonischen Einrichtungen, die sagen, okay, wir müssen uns mit diesem Thema Digitalisierung, digitale Transformation und unter anderem dann auch mit Robotern beschäftigen. Und da sind es natürlich die Träger selber, die sagen, uns ist Ethik wichtig und deswegen werden wir auch diese Projekte nur so machen, dass die ethischen Fragen von Anfang an mit bedacht werden.
Wie stark kann man denn da einsteigen mit so grundsätzlichen ethischen Fragen nach dem Menschenbild zum Beispiel? Also wo taucht das auf? Warum ist der Roboter jetzt möglicherweise ein Risiko? Was sagt es uns? Also es geht ja immer um die Abgrenzung zwischen Mensch und Maschine. Was sagt es uns über uns selber?
Bei den Einrichtungen ist es tatsächlich so, dass sie auf der einen Seite natürlich gucken, was machen die anderen. Dann stellt man fest, die anderen Krankenhäuser haben Operationsroboter. Sollten wir nicht auch? Kommt neben dieser, sagen wir mal, eher ökonomischen Frage die andere Frage, okay, wenn wir das machen, was bedeutet das bei uns? Wie sieht die Finanzierung aus? Ist es nur für Privatpatienten oder ist es für alle möglich? Wie machen wir das bei uns? Und dann kommen sozusagen auch im Krankenhaus beispielsweise selber schon diese Fragen von Gerechtigkeit und Teilhabe oder so etwas auf. Aber ich glaube, was man allgemein momentan beobachten kann, dass überall die Einrichtungen sagen, also wir müssen uns damit beschäftigen und wir sehen, dass es auf sehr unterschiedlichen Ebenen ethische Fragen hat, mit denen wir umgehen müssen.
Und nochmal, wird das nicht alles hinweggespült, weil der ökonomische Druck so gigantisch ist in Krankenhäusern, dass man sagt, wenn es möglich ist, dann nutzen wir es, weil der Druck oder das Interesse der Industrie so groß ist, zu sagen, lass es uns schnell einsetzen?
Ja und nein. Also auf der einen Seite ist es so, dass so einen Operationsroboter natürlich auch nicht zum Nulltarif zu haben ist. Sprich, man muss sich hier sehr gut überlegen, wollen wir das Geld einsetzen? Und um bei dem Beispiel zu bleiben, haben wir überhaupt die Räume, in denen das geht? Weil die müssen anders ausgestattet sein als das, was man vorher vielleicht hatte. Aber, und das ist der andere Punkt bei der ganzen Ökonomie, wir haben mittlerweile an allen möglichen Ecken und Enden Fachkräftemangel, den wir im Gesundheitswesen sehr stark spüren. Und da ist der ökonomische Druck auch noch von einer ganz anderen Seite. Wenn ich nämlich das Personal nicht habe, um eine Station aufrechtzuerhalten, wenn ich die Betten schließen muss, weil ich keine Pflegekräfte habe, dann nutzt mir auch der OP-Roboter nichts. Sprich, die Leute oder die Einrichtungen müssen da mehrdimensional denken.
Ich habe jetzt gerade noch mal eine Studie gelesen von der Bundesregierung oder beziehungsweise ein Statement hier, digitale Gesundheit 2025. Und da ist ja eine der Fragen eben zu sagen, okay, wir müssen die Krankenhäuser besser ausstatten. Ein anderes wichtiges Thema ist eben, es heißt dort darin, wir wollen diesen Datenschatz besser warten. Und darüber gibt es ja jetzt auch echt viel Diskussion. Wie kann man mit diesem Big Data umgehen? Wo sind da die ethischen Probleme, die man berücksichtigen sollte?
Das sind ja überwiegend personenbezogene Daten. Die kann man mit einem entsprechenden Datenmanagement mindestens pseudonymisieren und dann beispielsweise nutzen, um irgendwelche Vergleichsstudien zu machen, um eine KI zu trainieren oder. Insofern ist, glaube ich, der Punkt, das hat ja damals Spahn mit dem digitale Versorgungsgesetz 2019 auf den Weg gebracht, zu sagen, wir haben da Daten und die sind auch ein Schatz, mit dem könnte man auch was machen und vielleicht nicht nur Geld verdienen, sondern auch die Versorgung verbessern. Da ist schon ein richtiger Punkt. Es ist jetzt die Frage, und da sitzen ja alle dran in Deutschland, in der EU, wie regulieren wir das? Und wie wollen wir diese Daten verstehen? Und das ist natürlich auch eine interessante, vielleicht nicht ethische, aber anthropologische Frage. Sind wir identisch mit unseren Daten? Nee, sind wir nicht. Aber was sind diese Daten? Was sagen sie über uns aus? Wie viel können sie über uns aussagen? Wie viel sollen sie über uns aussagen? In welchen Bereichen? Und wie wollen wir das in Zukunft regulieren? Weil wir, glaube ich, jetzt schon erkennen können, dass in bestimmten Bereichen diese Daten interessanter sind als der Mensch. Also ich muss dann nicht mehr zur Diagnostik mir den Menschen angucken, sondern ich gucke auf die Daten. Daraus resultieren wieder ethische Fragen. Was bedeutet das für ein Gesundheitswesen, in dem wir eigentlich uns immer weiter voneinander entfernen und sozusagen nur noch als Datenwolken betrachten und danach mit uns umgehen? Weil umgekehrt zu sagen, wir wollen mit diesen Daten gar nichts machen oder gar nichts zu tun haben, wäre, glaube ich, auch etwas, wo wir viele Möglichkeiten und viel Wissen verschenken würden.
Ein Problem ist ja, wenn man jetzt die Diagnose Maschinen überlässt, dass die ganz anders zu Entscheidungen kommen. Also die Maschine berechnet ganz anders als der Mensch. Der Mensch sagt, es gibt diese Symptome, ich würde diese Operation empfehlen. Und die Maschine korreliert es anders. Also die berechnet Wahrscheinlichkeiten. Aber macht es irgendwas mit der Entscheidung des Arztes dann auch, der die Computerdiagnose sicher als Assistenten nimmt, aber hoffentlich noch seine eigene trifft?
Ja, es macht was. Der Algorithmus oder die KI entscheidet nicht. Ne? Also die liefert Rechenergebnisse und die Frage ist, was machen Menschen damit? Und da ist es natürlich so, die KI kann einfach auf der Basis einer sehr viel größeren Datenmenge sagen, die Wahrscheinlichkeit für diese Therapieoption ist um so und so viel Prozent besser als für jene. Das ist wahrscheinlich ziemlich sauber gerechnet und das kann der Mensch so nicht, also nicht in der vernünftigen Zeit und nicht mit dieser Datenmenge. Unter Umständen hat der Mensch heute, der Arzt oder die Ärztin, so etwas wie ein Bauchwissen, einen Erfahrungsschatz und so, aufgrund dessen sie vielleicht auch noch mal was anderes mit einbringen würde und vielleicht auch ihre Entscheidung nicht ausschließlich danach ausrichtet, was sozusagen die KI anempfiehlt. Was aber zunehmend schwieriger werden dürfte, das hat dann mit rechtlichen Fragen zu tun, wenn man sozusagen von der Standardempfehlung abweicht, wird man das begründen müssen und wenn es schief geht und Regressansprüche auftreten, wird man das teuer zahlen müssen. Das heißt also, allein aus diesem Grunde könnte es schon dahin gehen, dass man sich sozusagen dem KI-Vorschlag anschließt.
Ja. Und trotzdem ist es ja wichtig, dass der Mensch in der letzten Verantwortung bleibt. Ja? Also auch wenn die KI dann immer mehr entscheidet, so in Anführungszeichen.
Jetzt als Ethiker haben wir versucht und gelernt, irgendwie Verantwortung irgendwie aufzugliedern, zu sagen, was meinen wir eigentlich damit? Wofür können die Verantwortung tragen? Sie können keine Verantwortung dafür tragen, dass in dem KI-Algorithmus irgendwie vielleicht ein Fehler drin ist. Sie müssten aber, und das ist das Paradoxe, sie werden sich mehr und mehr auf die Systeme verlassen, müssten aber gleichzeitig immer noch verstehen können, ist das plausible Empfehlung, die mir da gegeben wird. Also ich vergleiche das gerne mit den Piloten. Das meiste im Flugverkehr läuft über Autopilot, also maschinell. Aber die, die vorne im Cockpit sitzen, müssen in der Lage sein, wenn eine kritische Situation kommt, den Vogel sicher wieder runterzubringen. Und so ähnlich ist es auch, würde ich sagen, im Bereich des ärztlichen Handelns. Auch da wird wahrscheinlich die Nutzung von KI mehr und mehr das Handeln mitbestimmen. Aber wie sieht eigentlich die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten in Zukunft aus, dass sie, obwohl sie sich viel auf KI verlassen, dass sie immer noch in der Lage sind, die Plausibilität dieser Empfehlungen zu prüfen und sage ich mal, verantwortlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten verantwortliche Entscheidungen zu treffen.
Mich würde noch mal interessieren, wenn wir jetzt noch mal zurückgehen zu unserer Anfangsfrage, wohin geht die Reise? Wir müssen jetzt entscheiden, wohin wir wollen. Dann wäre ja sozusagen der Rahmen, den wir schaffen müssen für diesen Piloten, zu sagen, okay, du brauchst ein Modell, um das zu entscheiden. Du übst bestimmte Dinge ein, um eben den Vogel sicher zu landen und das geht und das geht nicht. Ich würde gerne nochmal auf diese Frage zurückkommen. Wie kann denn sowas aussehen? Gibt es da jetzt schon Modelle? Gibt es Wege, die sich jetzt schon herausbilden als Best Practice?
Best Practice in dem Sinne sehe ich noch nicht. Wir sind tatsächlich gerade an dem Punkt, wir jetzt, sagen wir mal, in der Forschungsgemeinschaft, zu sagen, wir müssen integrierter forschen. Das heißt, wir müssen viel stärker von Anfang an die verschiedenen Perspektiven zusammenbringen. Und wir müssen im Forschungsprozess auch noch mal viel deutlicher sehen, dass wir auf der einen Seite eine technische Entwicklung haben, von der wir davon ausgehen, die wird uns an der Stelle entlasten, die kann das schneller oder besser und so weiter. Und auf der anderen Seite ist aber die Frage, was müssen wir auf Seiten der Menschen, die mit diesen Maschinen umgehen, was müssen wir da an Lernprozessen initiieren, damit intelligente Menschen mit intelligenten Maschinen auch intelligent umgehen können. Also so möchte ich es mal auf den Punkt bringen. Und da sehe ich die große Herausforderung aktuell drin. Und ich sage mal, für den zweiten Bereich der menschlichen Lern- und Bildungsprozesse sind nicht in dem Maße die Ressourcen vorhanden, wie es für den Bereich der technischen Forschung und Entwicklung gibt. Also da haben wir eine Disbalance, an der müssen wir meines Erachtens arbeiten, dringend.
Kann ich noch zu einer praktischen Anwendung fragen zur elektronischen Patientenakte, die ja jetzt jedem Menschen bekannt sein dürfte, weil sie im Januar eingeführt wird von den Krankenkassen, außer man widerspricht aktiv. Wie beurteilen Sie das? Also vorausgegangen sind dieser Patientenakte ja Jahrzehnte der Diskussion.
Ich halte es zum Teil für eine Phantomdebatte beziehungsweise auch für eine gewisse Doppelmoral, die wir hier haben im Diskurs, dass wir auf der einen Seite, also wenn man guckt, wie Otto-Normalbürger oder Bürgerin mit Daten äußerst freigebig im Netz umgeht, ja, also einschließlich Kreditkartennummer und ich weiß nicht was alles, oder Cookies werden einfach weggeklickt oder die AGBs werden einfach bestätigt, ohne dass irgendjemand mal reingeguckt hat, was da vielleicht auch noch drinstehen könnte, dann ist da, sage ich mal, ein geradezu sorgloser Umgang mit den eigenen Daten. Wohingegen auf der anderen Seite hier also eine Geheimwissenschaft schon fast rausgemacht wird, da darf keiner ran und so. Ich halte das für wenig zielführend. Und ich würde mal sagen, wir kennen also andere Länder, die mit der elektronischen Gesundheitsakte durchaus gute Erfahrungen gemacht haben. Ich meine, wir können natürlich weiterhin den musealen Betrieb des Faxes, das könnten wir aufrechterhalten, aber es wäre ja irgendwie auch spannend zu sagen, wir wagen mal den Schritt in die digitale Transformation und gehen damit um. Und natürlich sind damit auch Bildungsprozesse verbunden, den Leuten zu erklären, was passiert da. Damit sind auch Anstrengungen verbunden, dass ich beispielsweise meine Daten irgendwie ein bisschen managen muss. Was ich mir wünschen würde, das wäre, dass wir an dieser Stelle breite Aufklärungs- und Lernkampagnen und Projekte haben, damit Menschen verstehen, in welche Welt sie sich da hineinbewegen und dass sie das auch guten Gewissens und sag mal mit einer gewissen Gelassenheit und Souveränität tun.
Und nochmal umgekehrt, das andere Extrem, wie vermeiden wir Social Scoring à la chinesische System? Also sprich, alle Daten sind verfügbar und werden möglicherweise nicht für uns, sondern gegen uns verwendet?
Ja, das fängt wirklich dabei an, welche Browser verwende ich? Welche Apps habe ich auf dem Handy? Auch auf der Infrastrukturebene muss man natürlich fragen, warum stehen bestimmte Server von, sagen wir auch durchaus kritischen Daten, die die Bundesregierung oder Verwaltung brauchen, warum stehen die in Amerika? Ich halte es für eine Doppelmoral, wenn wir immer an der einen Stelle sagen, das ist aber ganz gefährlich, Social Scoring will keiner, aber dafür müssen wir verstehen, wie es zu Social Scoring kommt und wie Social Scoring sich auch in einer Demokratie, in der wir glücklicherweise leben, entwickeln könnte. Aber dafür müssen Leute, sage ich mal, digital einigermaßen ajour sein, um zu verstehen, was ist denn auch meine Aufgabe da drin.
Wie sehen Sie denn den großen medizinethischen Wert der Autonomie des Patienten oder auch des Menschen? Sehen Sie die gefährdet oder ist die sowieso eigentlich schon immer so eine kleine Illusion gewesen?
Also es ist mindestens eine nützliche Fiktion. Aber nein, ich würde sagen, bei der Autonomie müsste man dann nochmal drüber reden, was verstehen wir darunter. Und wir haben ja im Bereich der Medizinethik, zurückgehend auf Bitumen Childress, diese Gedanken der vier bioethischen Prinzipien und dazu gehört auch die Autonomie. Und die besagt ja zunächst mal ganz schlicht, wenn Menschen behandelt werden, müssen sie gefragt werden. Und sie müssen wissen, worin sie einwilligen, dass sie behandelt werden. Das ist sozusagen der Grundgedanke dieser Form von Autonomie. Ich würde lieber von Souveränität sprechen, gerade wenn es um die Frage des Umgangs mit den Daten geht, dass wir das erlernen müssen. Was bedeutet für uns, digital souverän zu sein? Wie alles in der Demokratie, und das ist ja ein Thema, das wir auch an anderer Stelle momentan gerade sehen, ist es gefährdet. Das heißt, es wird davon abhängen, dass so eine Form von Autonomie oder Souveränität in einer Demokratie, die hängt an den Demokraten.
Das ist ein gutes Schlusswort. Dennoch, eine letzte Frage habe ich noch. Welches wäre das Wunschforschungsthema oder andersrum gefragt, welches Thema müsste dringend erforscht werden, gerade im Hinblick auf eben diese ethischen Fragestellungen im Gesundheitswesen? Gibt es da so einen blinden Punkt, wo noch stärker reingebohrt werden müsste?
Wir haben momentan durch die, sagen wir mal, auch die vielen Portale im Netz zum Thema Gesundheit das Phänomen, dass viele Leute sich ja, sagen wir mal, selber diagnostizieren und selber therapieren. Und das kann man einerseits als einen Ermächtigungsdiskurs betrachten. Das kann man aber an anderen Stellen auch als eine ganz problematische Form der Quacksalberei unter digitalen Bedingungen anschauen. Und an dieser Stelle wäre mein Wunsch, dass wir da mal genauer hingucken und auch hier versuchen, Bildungsprozesse auf den Weg zu bringen, dass Leute verstehen, was kann ich sozusagen in meiner Souveränität und was kann ich mit meinen Mitteln, weil ich mir irgendetwas im Netz zusammensuche, was kann ich da über mich erfahren? Aber wo braucht es vielleicht dann doch die anderen, die mir kompetent etwas zu sagen haben?
Greift bei sowas dann auch die Vorstellung der Menschenwürde? Ja, weil es geht ja im Grunde darum, ne? Also ob wir jetzt bei den Robotern am Anfang sind oder beim Datensammeln oder jetzt eben auch bei so Formen der Selbsttherapie oder also sich im Internet auch wirklich konkrete Hilfe zu suchen, ja, durch KI.
Naja, also ich würde sagen, negativ greift sie dort, wo, sag ich mal, solche Formen der Netznutzung entwürdigenden Prozessen oder Situationen vorarbeiten. Da würde ich sagen, da müssen wir sozusagen mit dem Gedanken einer Menschenwürde arbeiten und sagen, was müssten wir tun, damit Leute in solche Situationen nicht kommen. Positiv gewendet denke ich, dass wir dass wir die Frage nach dem eigenen Geheimnis, das jedem Menschen bleiben sollte, dass wir das auch unter digitalen Bedingungen und, sagen wir mal, umfassender Beobachtung durch digitale Geräte, dass wir dem immer noch ein Recht einräumen, dass der Mensch irgendwie auch zu sich selbst kommen kann, bei sich selbst bleiben kann und dass es dafür auch einen Schutzraum gibt.
Vielen Dank. Lieber Arnemann Zeschke, vielen Dank dafür, Gast zu sein heute bei dem Podcast Ethik Digital.
Gerne, danke.
Vielen Dank.
Ethik Digital. Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ein Podcast von sonntagsblatt.de und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.